War ich zu schnell oder wegen der Aufnahme passt? Okay. Ich möchte heute über Hunger nach Gott sprechen. Und ich finde, Hunger nach Gott, das ist so ein spannendes Thema. Weil es steht irgendwie zu einem Widerspruch, den wir ja auch kennen. Nämlich, dass Gott die Fülle ist und dass es bei ihm mehr als genug gibt. So, und ich glaube, es gibt irgendwie zwei Extreme. Das eine ist, sich in einem Hunger zu verzehren, als würde es bei Gott nicht genügend geben und als müsste man Gott umstimmen, endlich was zu tun. Macht der Gedanke Sinn? Also wo man von einem Mangel kommt und nie sicher ist, ob Gott das auch gibt. Das andere ist aber in dem Wissen, dass bei Gott alles da ist, dass man sich irgendwie selbstzufrieden hinsetzt und sagt, bei Gott ist ja alles. Ob ich das in meinem Leben sehe oder nicht, ist ja egal. Und ich glaube, hier setzt irgendwie Hunger an, zu sagen, ich will das, was bei Gott da ist und was bei Gott normal ist, das will ich in meinem Leben sehen. Ich glaube, mit Hunger ist es so, Hunger ist ein Zeichen für Gesundheit. Oder als Eltern, solange deine Kinder an den Kühlschrank gehen und den Schokopudding holen, ist alles okay. Wenn deine Kinder anfangen, seit 2 Tagen nichts mehr zu essen, nicht mal Schokopudding, fängst du an, dir Gedanken zu machen. Und ich glaube, im Geistlichen ist es ähnlich. Wenn wir unseren Hunger und unser Verlangen nach dem verlieren, was Gott verheißen hat, dann stimmt irgendwas nicht. Und da geht es nicht um, fühl dich schlecht, sondern wie komme ich da raus? Das ist der Fokus in dem Ganzen. Ich würde gerne mit uns eine Geschichte lesen, 2. Mose. Kapitel 13, Verse 21 und 22. Und da heißt es, und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk, bei Tag, noch die Feuersäule, bei Nacht. Also es geht ja um das, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit und vor ihnen hergeht. Und ich finde, es gibt hier einen kurzen Gedanken, den ich in der ganzen Bibel immer und immer und immer wieder finde. Gott geht voran. Die Feuersäule geht voran, die Wolkensäule geht voran. Wenn Jesus dieses Bild gebraucht von, dass er der Schafhirte ist, dann sind Schafhirten im Vergleich zu Schweinehirten nicht die, die nett sind, sondern Schafhirten sind die, die vorangehen und von vorne rufen, damit die Herde kommt. Schweinehirten stehen immer hinter der Herde und gucken mit leichtem Nachdruck eine Route, damit auch jeder so ein bisschen in die richtige Richtung läuft. Aber das Bild, was Gott durchgängig gebraucht, ist, er geht voran. Was nichts anderes bedeutet, als wenn ich satt und zufrieden bin und mich einrichte und er weitergeht, dass da irgendwann eine Distanz entsteht. Und wenn die Fülle und volles Leben bei ihm ist, dann ist selbstzufrieden zu sein und stehen zu bleiben bedeutet nichts anderes, als dass ich mich von ihm und von dem Leben trenne. Weil Gott sich nicht vorgenommen hat zu sagen, er lagert sich um mein Leben, sondern er ruft mich, seinem Leben zu folgen. So, das, also mich fordert das heraus. Es gibt auch eine andere Seite, wo Gott sich wirklich in besonderen Umständen aufmacht, um dir zu begegnen, dir nachgeht. Aber die Regel und das, was in der Bibel normal ist, ist, dass Gott vorangeht und uns einlädt, nachzugehen. So, und das ist für mich eine von diesen Stellen, die diese Richtung vorgeben und wo es darum geht, Hunger zu haben, dort zu sein, wo Gott ist. Irgendwie bei ihm, in seinem Willen, ihm nachzujagen, um am Ende ihn zu erleben und zu sehen, wie er wirkt. Ich lese noch eine Bibelstelle. 5. Mose, Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugesichert oder zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. Diese 40 Jahre lang in der Wüste. Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also ich finde, hier sind echt ein paar wertvolle und tiefe Gedanken zu entdecken. Das erste, hier heißt es, Gott hat dich 40 Jahre lang durch die Wüste geführt. Und ich will uns das nochmal in Erinnerung rufen. Eigentlich ist das ein Spaziergang von 7 Wochen. Und das war Gottes erster Plan. Aus der Gefangenschaft hinein in das verheißene Land. Und manchmal kommt es, dass wir, also ich doof bin oder rebellisch, dumme Entscheidungen treffe und dass man auch ein paar Umwege geht. Und das ist dem Volk Israel immer und immer wieder passiert, weil, und ich kann das an einem Punkt festmachen, Gott war der Gute und Treue und hat sie befreit. Und wenn Gott davon gesprochen hat, was er im Leben alles Gutes bewirkt hat, dann standen die Israeliten da und sagen, naja, Gott, kannst du ja froh sein, dass du so tolle Typen wie uns gefunden hast, die das auch hinkriegen. Man hätte auch mal Danke sagen können. Weil Arroganz widersteht, also schließt Gott aus. Arroganz in meinem Leben ist eine sichere Quelle, um eine Tür in meinem Leben fest zuzuschließen, dass Gott nicht hinein kann. Demut und Bescheidenheit ist etwas, was eine Tür weit öffnet. Den Gnädigen, den Demütigen gibt Gott Gnade. Den Demütigen gibt Gott Gnade. So, das, was ich hier sehe es, ja, die mussten eine extra Meile laufen, aber Gott hat sie nie verlassen. Das ist das Erste, was mich total ermutigt. Egal, welche falsche Entscheidung ich auch in meinem Leben getroffen habe oder noch treffen werde, Gott hat nicht vor, mich zu verlassen. Ich werde ein paar Umwege gehen, aber er wird mir auch in den Umwegen vorangehen und wird mich lehren und wachsen lassen. Und dann in Vers 3 kommt was ganz Spannendes. Da heißt es, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Ich habe das nicht studiert, aber heutzutage mit Google ist das echt easy. Wenn man mal Manna eingibt und es übersetzen lässt, dann heißt ja Manna nichts anderes, außer was ist das? Okay, ich lese den Vers nochmal. Und ich speiste dich mit was ist das, das weder du noch deine Väter gekannt haben. Ich glaube, hier ist ein bedeutsamer Gedanke. Leben mit Gott und ihm nachzujagen, bedeutet auch, in Situationen zu kommen, die wir selber nicht mehr in der Hand haben. Also in der Wüste zu sein, keine Versorgung zu haben, nicht wissen, was man essen soll und dann zu erleben, da kommt etwas, was du anguckst und sagst, was ist das? Ich kenne das nicht. Und meine Väter kannten das auch nicht. Also für mich, ich kann nicht aus meinen Erfahrungen von gestern oder von meinen Eltern oder von Glaubenshelden auf Dauer zehren. Ich bin aufgerufen, in ein Abenteuer einzusteigen, wo ich nicht weiß, was da kommt und was das ist. Dinge nicht in der Hand zu haben, Dinge zu erleben, die außerhalb meiner Möglichkeiten sind. Ich glaube, das ist der Kampf und die Herausforderung, die uns immer wieder im Glauben begegnen. Schau mir, also es mir sonntags einzurichten, hierher zu kommen oder in eine andere Gemeinde zu gehen, das schreibe ich mir in den Kalender. Stell mir einen Wecker, verpenne nicht allzu sehr. Die meisten Gemeinden sind, was Start angeht, meistens relativ großzügig und schließen nicht um halb zu. Also man kommt da irgendwie rein, ist da und das schafft man irgendwie. Aber innerlich zu sagen, ich will, dass mein Leben bedeutsam ist für Gott, bedeutet, ich komme in Situationen, die größer sind als ich und wo ich Hilfe brauche, die ich selber nicht leisten kann. Ich brauche dieses, was ist das? In der Wüste zu sein, weil man in das verheißene Land unterwegs ist, bedeutet, ich habe nicht genug Nahrung für mich selber dabei. Und ich brauche ein übernatürliches Wirken Gottes, ohne dass es nicht geht. Und es ist wohl so, dass Gott uns mit in solche Situationen hineinführt. Und zwar nicht, um uns blöd aussehen zu lassen, sondern um uns etwas zu lehren, was wir in der Situation nicht verstehen. Als das Volk Israel in dieser Situation ist und sagt, was ist das? Das ist ja Manna. Was ist das? Das ist ja die Frage. Was ist das? Gott hat die Frage nicht beantwortet. Aber er hat dem Volk etwas gelehrt, nämlich Tag für Tag, dass er treu ist und dass er sie übernatürlich versorgt. Ob ihr jetzt genau wisst, was das Manna ist und wie das zusammengesetzt ist und was für Geschmacksvariationen das gibt, ist gar nicht so wichtig. Aber ich bin der Treue und versorge. Und es scheint eine Eigenart Gottes zu sein, uns immer wieder in Situationen zu führen, die uns herausfordern, die uns manchmal sogar überfordern, weil er uns dehnen möchte, weil er weiter möchte und er möchte, dass wir mit ihm Schritt halten. Und es braucht, er muss meine Kapazität vergrößern und erhöhen, was nichts anderes heißt als eine Einladung von Gott: Stretch mich, fordere mich heraus, bring mich in Situationen, die ich alleine nicht mehr im Griff habe, damit ich anfange, auf die Knie zu gehen, um dich einzuladen, in meinem Leben wirksam zu sein. Ich glaube, das ist der Gedanke Gottes dahinter. Und das ist auch der Gedanke, der hier mit drin steckt. Das lasse ich mal kurz aus. Es gibt ein Zitat von A.W. Tozer. Das ist ein Amerikaner, hat gelebt 1897 bis 1963 und er hat immer wieder ein paar sehr kernige Aussagen getroffen, die zumindest mich sehr herausfordern. Hier ist eine davon. Wenn sich Christen treffen, erwarten sie nicht, dass etwas Ungewöhnliches geschieht. Dementsprechend geschieht auch nur das Normale. Und das Normale ist vorhersagbar wie der Sonnenuntergang. Ich würde es nochmal wiederholen und dann kurz sacken lassen. Wenn sich Christen treffen, erwarten sie nicht, dass etwas Ungewöhnliches geschieht. Dementsprechend geschieht auch nur das Normale. Und das Normale ist vorhersagbar wie der Sonnenuntergang. Also er hat es aus einem größeren Sinnzusammenhang, ich lese das mal im Ganzen. Ein Merkmal, das weithin der durchschnittlichen Kirche fehlt, ist geistliche Erwartungshaltung. Wenn sich Christen treffen, erwarten sie nicht, dass etwas Ungewöhnliches geschieht. Dementsprechend geschieht auch nur das Normale und das Normale ist vorhersagbar wie der Sonnenuntergang. Eine Psychologie des Nichterwartens unterwandert die Gemeinde. Eine Stimmung des Gelangweiligtseins, die der Pastor durch verschiedene Mittel zu vertreiben versucht. Was er dazu anwendet, hängt von dem kulturellen Niveau der Gemeinde und natürlich vor allem von dem Pastor selbst ab. Die Erwartung des Durchschnittschristen ist auf das Programm, nicht auf Verheißungen gerichtet. Was die Heiligen unternehmen sollen, bekommen sie von denen gesagt, von denen sie annehmen, sie wüssten es besser als sie selbst. Der vorherrschende geistliche Zustand ist zwar schwach, aber man akzeptiert ihn als unveränderlich. Was kommen wird, ist das, was immer war. Die müden Sklaven der langweiligen Routine halten es für unmöglich, auf Besserung zu hoffen. Heute brauchen wir einen frischen Geist der Erwartung, der aus den Verheißungen Gottes quillt. Wir müssen der Stimmung des Nichterwartens den Kampf ansagen und in kindlichem Glauben zusammenkommen. Nur dann lernen wir wieder die Schönheit und die Wunder der Gegenwart des Herrn in unserer Mitte kennen. Boah. Schau. Ich lese das vor, nicht um dir was zu sagen, sondern ich lese das vor, um mich selber zu überprüfen, wo stehe ich? So, und ich merke, Tozer spricht da auch zu mir. Wo habe ich Erwartungen? Oder wo sind Dinge einfach Programm? Wo erwarte ich geistliches Leben von anderen? zu sagen, die werden das schon wissen. Im Notfall weiß ich ja, zu wem ich gehen kann, der Gottes Stimme hört. Und ich vergesse die Verheißung, dass wir alle Gottes Stimme hören. Was bedeutet, da ist eine Ermutigung und ein Zugang auch für mich, nachdem ich mich ausstrecken darf, nachdem ich Hunger entwickeln darf. Es gibt so viele Zusagen, die also für mich über die Maßen sind. Also Gott ist vor allem gut. Und er fordert mich heraus, indem er Dinge in mir sieht, die ich selber nicht für möglich halte. Weißt du, mit Gott einzustimmen, dass ich nichts kann, ist nicht schwer. Da brauche ich auch nicht glauben, den habe ich. Aber mit Gott einzustimmen und zu sagen, durch mich baut er sein Reich, das fordert mich heraus. Ich werde dieselben Dinge wie Jesus tun und größere, das fordert mich heraus. Dass Gott es liebt, zu mir zu reden und dass er so deutlich redet, dass ich seine Stimme höre, das fordert mich heraus. Aber hier ist die Richtung, nach der wir Hunger entwickeln dürfen und wo ich uns einladen möchte, uns neu auch vor Gott zu beugen und zu sagen, Gott, da ist mehr. Und ich will da mehr rein und ich will sehen, dass durch mich etwas verändert wird. Und ich will bewusst Dinge in Angriff nehmen und mir vor Augen halten, wo ich sage, hier will ich Erwartungen aufbauen. Weil wenn ich keine habe, kann ich nicht enttäuscht werden. Aber ich werde auch nichts erreichen. Ich meine, das ist so simpel. Wer kein Ziel hat und mit Pfeil und Bogen schießt, der hat immer einen Treffer. Aber er hat auch nie gezielt. Dass halt nur der Bogen fliegt und es ist so, wie es ist. Aber zu sagen, also es gibt ein paar Dinge, die mich herausfordern. Ich habe mich jetzt ja wieder in einem Sportverein angemeldet, so weil ich sage, also erstens tut es mir gut und ich lerne andere Leute kennen. Und Gott will genauso wie hier und wie sonst unter der Woche auch dort sein Reich bauen. Und scheinbar bin ich der Einzige, der ihm dort zur Verfügung steht, weil die mit Glauben alle nicht viel zu tun haben. Das fordert mich echt heraus. So, und nur zu sagen, naja, gehst du halt hin und bist du nett und das ist zu wenig. Und Erwartungen hochzuhalten und zu sagen, ich will sehen, wie ich durch mein Leben dort was verändere, wie sich Atmosphäre verändert, wie ich gute Gespräche über den Glauben habe. Ich will für Leute dort beten, was vor allem bedeutet, es werden sich ein paar verletzen. Also sonst kann ich ja schlecht beten. So, also und dann, man könnte auch für andere Sachen beten, aber Handball ist ein guter Sport, da passiert es öfters, dass mal irgendwas knickknack macht und so. Und dann kein Feigling zu sein, wenn es soweit ist. Das sind die Dinge, die mich selber herausfordern. So, ich habe dort ein paar Leute wirklich ins Herz geschlossen. Und bei den einen erwarte ich, dass ich die trauen darf. Also die wollen wohl heiraten. So. Da erwarte ich, dass ich die trauen darf und vorher mit denen über gelingende Ehe reden kann. Und über Reich Gottes und Vergebung und all diese, also was so ein bisschen dazugehört zum Leben. Hunger nach Gott und Erwartung ist anstrengend. Müssen wir uns nichts vormachen. Es ist anstrengend, weil ich kann enttäuscht werden. Ich komme in Situationen, die ich nicht will. Weil es einfach nur hinzugehen, Handball zu spielen, wäre easy. Aber zu sagen, ich will was bewegen, bedeutet, ich muss was tun. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich von Gott her will. Aber es ist Einsatz. So. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, was sich entwickelt hat, also das Gespräch hat sich entwickelt nachts um 11. Das ging bis morgens um 14:15. Um kurz vor 6 muss ich aufstehen, weil die Kinder zur Schule müssen. Ich war platt. Na klar war ich platt, aber es war meine Chance. Ich wäre lieber nach Hause und ins Bett gegangen oder hätte einfach nur ein Bier getrunken und also ist ja nicht Entspannung, aber Hunger bringt uns dazu, Dinge zu tun, die man sonst nicht tun würde. Und es geht nicht um Härte und Einsatz, sondern es geht darum, zu sehen, was man sich vorstellt. Etwas zu tun, damit die Dinge, die man erwartet, Realität werden. Hier ist mein Vorschlag. Erwarte das Außergewöhnliche, wage das Unmögliche, rechne mit dem Wirken Gottes. Ihr Lieben, ich habe Sehnsucht, dass wir in diese Richtung uns entwickeln. Es geht nicht darum, wo ich stehe, sondern dass ich in diese Richtung kleine Schritte gehe. Erwarte das Außergewöhnliche, wage das Unmögliche und rechne mit dem Wirken Gottes. Und wenn du fällst, steh wieder auf und mach weiter. Lass dich nicht entmutigen. Ich kenne das. Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich will nur diesen Vers lesen. Glückselig, altes Wort, also glücklich zu nennen, von Gott her belohnt sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und mit geistlich arm, da geht es nicht darum zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie Gott ist, so, sondern es geht um eine innere Haltung von, ich bin bedürftig. Ich weiß, wie Gott ist, ich weiß, wie sehr bei ihm die Fülle ist, aber ich positioniere mich als, ich bin bedürftig. Und was Gott hat, habe ich nicht in der Tasche, sondern ich empfange es in seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Und dort will ich sein und dem will ich nachjagen. Und ich will sehen, wie er durch mich Geschichte schreibt. Ich glaube, es ist alles gesagt. Also ich könnte noch irgendwelche Geschichten erzählen und so, aber ich glaube, der Punkt, den ich heute machen will, der ist deutlich. Hunger nach Gott, ihm nachzujagen. Und ich glaube, das gilt für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen von uns. Und alles, was ich heute tun möchte, ist, dich einzuladen, nochmal kurz innezuhalten und zu sagen, wo hat Gott schon zu mir gesprochen? Wo gibt es Dinge, wo ich weiß, da hat er seinen Finger auf mein Leben gelegt und hat etwas vor in meinem Leben. Und ich habe angefangen und habe mich zwischendrin ein bisschen zur Ruhe gesetzt, weil es leichter ist. Ganz ehrlich, ich verstehe das. Und ich glaube, Gott versteht das auch. Und er ist nicht hier, um mit einem Finger zu zeigen, sondern er ist hier, um dich einzuladen in dieses Abenteuer, wieder neu einzusteigen, zu sagen, da ist was in deinem Leben, wo du wirklich was verändern kannst. Da gibt es eine Bestimmung, die auf deinem Leben ruht und wo dein Leben größer ist als nur du und dich selber, sondern wo du anfängst, dich zu verschenken an andere und in dem eine Erfüllung und eine Freude findest, die unbeschreiblich ist. Ganz am Anfang stand doch dieses Wort, dass der Mensch lebt von jedem Wort, das aus seinem Mund geht. Das ist, was Jesus sagte. Er hat eine Speise, sagt er zu seinen Jüngern, die ihr nicht kennt. Es ist den Willen Gottes zu tun. Ich glaube, es gibt eine Ermutigung, die größer ist, als was Menschen mir zusprechen können, indem ich einfach weiß, ich bin mit Gott da unterwegs, wo ich sein sollte. Das ist etwas, wo ich innerlich weiß, ich bin in der Mitte, ich bin angekommen, ich bin genau richtig. So, und ich glaube, Gott lädt uns ein, wenn wir sagen, ich glaube, ich bin ausgestiegen, ich will dort wieder rein. Ich will mir die Dinge neu vor Augen führen, ich will die hochhalten, ich will ein Risiko eingehen, dass ich scheitern kann, dass ich Erwartungen habe, die ich nicht treffen kann. Aber ich will damit rechnen, dass Gott mit mir ist. Und ich will nicht tun, was in meiner Kraft steht, sondern ich will von Anfang an Dinge erwarten, die unmöglich sind, dass ich weiß, ich allein bekomme das nicht hin. Und Gott wird mich Schritte setzen, wo ich sagen muss, was ist das? Ich kriege das nicht hin. Das ist mir unbekannt. Ich kann das nicht über Erfahrung allein lösen, sondern ich brauche das Erscheinen Gottes. So, wenn das dir so geht, tu doch etwas, was dir hilft, um das mit Gott klar zu machen. Wenn das für dich bedeutet, du bist stille, sei doch stille. Wenn das für dich bedeutet, du musst irgendwas körperlich Sichtbares tun, mach das. Wenn es dir hilft, ans Kreuz zu kommen, um dich dort niederzuknien, bitte tu das. Wenn du sagst, du hättest gern Gebet, dann stell dich hier links hin, vielleicht betet jemand für dich. Also ist niemand eingeteilt, aber vielleicht kommt ja jemand. Tu doch etwas, was dir hilft, okay? Können wir... Nee, haben wir hinten eine Musik? Dann würde ich heute auch den Lobpreisern eine Möglichkeit geben, dass sie selber nochmal irgendwie drauf reagieren können. Ich würde einfach das Lied laufen lassen und wenn dir das so geht, dann tu doch was. Wenn du sagst, ich bin fertig, ich bin gut mit Gott unterwegs, herzlichen Glückwunsch, du musst nichts machen, du kannst sogar gleich essen gehen oder du kannst für andere beten. Ich will uns hier nicht lange halten. Und als Abschluss, ich würde gleich hier Schluss machen, dann hat jeder am Schluss die Zeit, die er braucht. Können wir einmal aufstehen? Die Musik kann trotzdem weiterlaufen. Super. Ich will nochmal beten. Und ich... Ich will, wenn du heute hier bist und sagst, ich habe keine Ahnung von Gott, also gar keine, und ich habe nicht viel verstanden, aber ich habe verstanden, dass es einen Gott gibt, der etwas vorhat mit meinem Leben. Und ich will dir sagen, es ist ein Gott, der das Beste für dich will und der Beziehung zu dir will und der alles dafür getan hat, dass du dich mit ihm versöhnen kannst am Kreuz durch Jesus. Wenn du sagst, diesem Jesus würde ich gerne eine Chance in meinem Leben geben und ich will, dass Gott in mein Leben einzieht und dass er mich neu macht, dass ich Bürger des Himmels werde, dass ich versöhnt bin mit Gott. Wenn es dir so geht, ich will dir eine Chance geben, Ja zu sagen. Wenn es dir so geht, bist du so mutig und hebst kurz deinen Arm hoch, dann würde ich nochmal gern für dich beten dürfen. Ich zähle auch nur bis 10, weil es nicht um eine peinliche Stille geht, sondern wenn du das willst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also vielen Dank, ich habe deine Hand gesehen. Ich bete noch kurz ein Gebet und ich will dir sagen, mit deiner Entscheidung bist du Bürger des Himmels. Und ich bete das vor und du kannst am Schluss, wenn du es immer noch willst, einfach laut Amen sagen. So, danke Jesus, dass du mich kennst und dass du mich liebst. Danke, dass du einen Weg für mich hast, dass du ein Leben für mich vorbereitet hast und vor allem danke, dass du an mir interessiert bist und dass du alles dafür getan hast, dass das Schuld aus meinem Leben geräumt ist, weil du dafür bezahlt hast. Und danke, dass die Schuld bezahlt ist, dass du mir eine Hand ausstreckst und mich einlädst, in Beziehung mit Gott zu kommen. Und dass ich geliebt bin mit ewiger Liebe. Und dass du alles dafür getan hast, dass mir vergeben ist und dass ich Bürger des Himmels sein kann. Und ich empfange das jetzt im Glauben. Amen. Amen. Also, wenn das dein Gebet war, du bist Bürger des Himmels, dann such Leute, die dir helfen, nächste Schritte zu gehen. Ich bete nochmal für uns alle und dann können wir persönlich nochmal reagieren. So, danke Jesus, dass du der Gott bist, der vorangeht und dass deine Wege gut sind und dass es sich lohnt, dir nachzujagen und dass in dir die Fülle ist. Und ich segne uns alle, dass wir nicht an deiner Größe und an deiner Fülle zweifeln und dass wir trotzdem hungrig bleiben, so lange, bis wir die Fülle von dir auch in unserem Leben sehen. Dass wir uns nicht falsch einrichten und uns es falsch bequem machen, sondern dass wir sehen wollen, wie du in unserem Leben auftauchst. Amen. Amen. Also, guten Appetit, wenn du gleich essen gehen willst, ansonsten nachher. Wir haben einfach noch eine Zeit, wo jeder für sich reagieren kann, wie auch immer das aussieht. Wer Gebet will, kommt einfach hier vorne nach links, was auch immer dein Anliegen ist. Ich werde noch beten. Tu irgendwas, wie das für dich gut ist. Okay? Danke. Oder ans Kreuz kommen oder stille sein, ihr wisst ja. Fingers can't go. I feel your breath when I'm still.